Das ist etwas, was ich muss sagen, mit dem komme ich bis heute nicht zurück. Das widerspricht meinem gesamten Gottesbild. Abgesehen davon hat man sich auch fragen, was ist das für ein Sieg, den Gott errungen hat, wenn er 98% der Menschheit Bach abgehört.
Die Bibel ist eine grandiose Einladung, Teil von Gottes Familie zu werden, als im Tisch zu sitzen und zu feiern.
Bliss Bern Podcast. Unser Ziel, deine Ermutigung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Bliss Bern Podcast, herzlich willkommen zur dritten Folge zum Thema «Die Bibel kritisch hinterfragt». Wir haben zwei sehr spannende Folgen schon haben und die könnt ihr gerne nachhören. Lohnt sich. Und wir sind wirklich begeistert, fasziniert vom Glauben an Gott vor der Bibel. Und erleben das in unserem Leben, in unserem Alltag. Ich kann das hier bezeugen. Und darum ist das echt mein Grund, wieso ich so etwas mache, hier ein Podcast zu diesen Fragen. Weil ich will das teilen mit euch, die Faszination. Ich will euch das vermitteln. Ich will euch zum Denken anregen. Und es freut mich so heute wieder, dass Stefan Wenger bei mir ist, dass wir das zweite dürfen machen. Wir werden weitere neue Fragen beantworten. Es wird die letzte Folge sein zu euren Fragen. Dann werden wir die... Ja, sind die beantwortet worden. Und wie gesagt, heute machen wir eine Reise miteinander durch die ganze Bibel. Wir fangen beim ersten Teil an, beim Alten Testament. Und da ja, fange ich steil an, Stefan. Ich hoffe, du bist warm. Das Alte Testament, oder der erste Teil, ist so ein einfach die Frage, erlebe ich selber auch bei der Lektüre von diesem Teil, von diesem Buch, ist ein bisschen zäh. Ist gar nicht so einfach zum Lesen und zu verstehen. Und von dem her die Frage, ist das überhaupt wichtig, der erste Teil? Ist der relevant für mich als Christ?
Mhm. Der ist extrem relevant, ja. Also, wenn wir das Alte Testament nicht hätten, könnten wir, erstens gäbe es kein Neues, es gäbe es gar nicht, das Neue Testament, und zweitens, selbst wenn es es gäbe, würden wir es nicht verstehen. Und das ist schlichtweg aus dem Grund, dass das Christentum ja aus dem Judentum herausgeboren wurde. Und das Alte Testament ist ein jüdisches Buch. Das Neue Testament eigentlich auch fast nur, weil das Neue Testament ist fast nur von Judenchristen geschrieben worden. Bei diesen Büchern wissen wir es nicht sicher, aber die meisten, die wir wissen, sind Judenchristen, Paulus zum Beispiel. Also mit anderen Worten, wenn wir das Alte Testament nicht hätten, gäbe es kein Neues. Und eben, es gibt ganz, ganz viele Texte im Neuen Testament, wo man muss sagen, wenn wir nicht alttestamentliche Texte hätten, könnten wir im Neuen Testament gar nicht deuten. Beispielsweise im Hebräerbrief, dort hier gibt es, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwa 30 Zitate aus dem Alten Testament und etwa 80 Anspielungen aus dem Alten Testament. Also 30 Verse im Hebräerbrief sind Altes Testament. Oder in der Offenbarung, im letzten Buch vom Neuen Testament, gibt es ganze Bilder, ganze Kapitel, die eigentlich nur verständlich sind aufgrund von alttestamentlichen Texten. Ezekiel, Daniel, Jesaja, sind ganz, ganz Psalmen, sind ganz wichtige Texte für das Verständnis vom Neuen Testament. Im Bild kann man vielleicht sagen, dass das Alte Testament so etwas ist wie der Waldboden, wo der Baum vom Christentum drin verwurzelt ist. Ohne den Boden gibt es keinen Baum. Ja. Es ist erstaunlich, also das frühe Christentum hat sich einen Gedanken gemacht zum Kanon vom Alten und vom Neuen Testament. Das ist immer völlig klar gewesen. Dass das Christentum das Alte und das Neue Testament braucht. Mit ein paar ganz wenigen Ausnahmen, aber die sind auch früher oder später auch in die Geschichte verschwunden. Mhm. Also das ist völlig unbestritten gewesen.
Und für mich stellt sich die Frage, und da haben sich auch viele von euch Bliss Bern Followerinnen und Follower gemeldet, man hat schon Mühe mit gewissen Sachen, in dem ersten Teil, dem Alten Testament. Ich denke da geht an das Thema Gewalt, die Völker, die von Gott ausgelöscht wurden und so. Wie kann man das in dir einordnen?
Ja, das ist richtig. Also, das ist so, ich höre das oft, dass im Alten Testament ist der Gott ein gewalttätiger Gott, ein richtender Gott, unbarmherzig. Und im Neuen Testament ist nicht der gut, der liebende Gott. Das ist absoluter Quatsch. Das stimmt einfach so nicht. Wenn man die Bibel liest als Ganzes, ist völlig klar, von der ersten Seite an, Gott ist grundsätzlich gut, er ist nur gut, er ist immer nur gut. Das ist sein Wesenskern. Er ist immer gnädig, er ist immer barmherzig, er ist aber auch immer gerecht. Das ist genau der Punkt. Wenn Gott nur der Daddy im Himmel ist, der einfach so im Sinn von, du, das ist etwas Schlimmes passiert, schwamm drüber, der ist er zwar noch lieb, aber nicht mehr gut. Mhm. Auf den Gott kann ich verzichten. Das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist wirklich ein Gott, der gut ist. Das heisst, das Gutsein Gottes bedingt, dass Gott auch Richter ist. Das kann man heute fast nicht mehr sagen, aber wenn Gott nicht Richter ist, ist er auch nicht gut. Das ist, wenn man es sich klar macht, mir wird Unrecht da im Leben, ganz gravierend, irgendetwas Verrücktes passiert. In den letzten 100 Jahren in der Geschichte braucht er nicht wahnsinnig viel Fantasie, um das zu sehen. Stell dir vor, also müssen wir uns vorstellen, Auschwitz ist absolut der Super-GAU. Holocaust und so, das ist unvorstellbar grauenhaft, unmenschlich, inhuman gewesen. Und jetzt wird Gott sagen, ja, das ist dumm gelaufen, aber weißt du, schwamm drüber. Damit wären alle Täter einfach davon und alle Opfer würden für immer Opfer bleiben. Weil Gott zwar lieb ist, der liebt auch im Himmel, aber nicht gut. Der gute Gott sagt, Moment, das geht gar nicht. Hier gibt es Opfer und es gibt Täter. Und jetzt machen wir hier Recht wiederherstellen. Oder? Mhm. Die Opfer müssen, denen muss Recht widerfahren und die Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden. Das bedingt, dass Gott Richter ist. Also wenn er nicht Richter ist, ist er nicht gut. Und dann muss ich sagen, wenn das der Gott ist, von der Bibel davor reden würde, dass er nicht der Richter ist, dann würde ich gerne mein Ticket zurückgeben. Mhm. Das brauche ich echt nicht. Gott ist gut und weil er gut ist, ist er immer liebend und gerecht. Sonst kann er nicht gut sein, das geht nicht. Und zwar im Alten wie im Neuen Testament. Ja. Und da gibt es Texte im Alten Testament, da hast du völlig recht, oder die Personen, die es gefragt haben, wo Gewalttexte sind. Viele von denen kann man erklären, historisch erklären, kulturell erklären, theologisch erklären, aber nicht alle. Es ist tatsächlich so, dass, um das gravierendste Beispiel zu nennen, die Eroberung vom Land Kanaan durch die Juden, oder das Volk das werdende Volk Israel, durch die 12 Stämme, wo im Auftrag von Gott zum Teil ganze Städte ausgelöscht werden, das ist etwas, was ich muss sagen, mit dem komme ich bis heute nicht zurück. Das widerspricht meinem gesamten Gottesbild. Mhm. Also wenn das wirklich so passiert ist, wir kennen natürlich Lösungsansätze von Theologie. Ja. Viele Theologen sagen, das ist gar nicht so passiert und so. Aber dort kauft man sich die theologische Lösung zum Preis von der Historizität, die in Frage gestellt wird. Und deswegen ist es schwierig. Das ist mir der Preis zu hoch. Mhm. Mit anderen Worten, mit einigen Texten, das ist für mich, das trage ich jetzt noch. Also ich habe die nicht wirklich, es geht nicht in mein Gottesbild hinein. Mhm. Und dort habe ich, also ich habe ein Buch geschrieben, ein Lehrbuch zum Alten Testament, wo ich am Schluss eigentlich den Vorschlag mache oder den Hinweis mache, wir müssen wahrscheinlich als Menschen erkennen, dass wir nicht alles verstehen, weil wir aber nicht Gott sind. Mhm. Und diese Sachen, ich habe heute die Haltung, was ich nicht verstehe, versuche ich zu umarmen. Mhm. Ich kann es nicht lösen. Ja. Also auch das sind Texte, die mich gewaltig herausfordern, wo ich im Moment noch keine Lösung habe. Ja. Das ist so. Aber trotzdem, und da bin ich überzeugt davon, ist Gott gut. Ja. Auch wenn ich es nicht verstehe.
Und es ist nicht immer so, dass eben die Gewaltdarstellungen im Alten Testament im Zusammenhang stehen, mit der zur Rechenschaft ziehen. Oder? Hey. Gewisse schon, aber ja. Andere Texte kann man wirklich, wie du sagst, jetzt schlichtweg nicht verstehen.
Ja, genau. Ja. Ja. Es gibt ganz viele Gewalttexte, die kann man sehr wohl sehr gut begründen und sehr gut erklären, warum das jetzt dieses oder jenes so passiert ist, wie es ist. Vieles ist auch, also im Buch Richter gibt es eine ganze Ziele von Sachen, also grauenhafte Geschichten. Ab Kapitel 18 ist also nicht mehr jugendfrei, oder? Das ist also zum Teil wirklich schlimm, was da beschrieben wird. Furchtbare Gewalttexte. Aber die werden beschrieben, um zu zeigen, was passiert, wenn Menschen ohne Gott leben. Mhm. Und das, also nicht im Sinne von, das ist gut, sondern das ist eine Katastrophe. Dort hier ist nicht das Resümee vom Richterbuch, ist, an jeder Tat, was in Recht deuchte. Keiner hat mehr nach Gott gefragt, oder? Das ist, also es ist sehr realistisch. Und dann muss man sagen, ja, im letzten Jahrhundert, der Erste Weltkrieg, Zweite Weltkrieg, Archipel Gulag und was weiß ich, also das ist die Realität, so ist es, oder? Das heisst aber nicht, dass es gut ist. Mhm. Also man muss schon differenzieren zwischen Gewalt und Gewalttext im Alten Testament, aber mit dieser Differenzierung kann ich für mich nicht jedes theologische Problem lösen.
Okay. Deswegen noch tröstend, wenn ein Theologe Stefan sagt, dass er das nicht erklären kann, gibt mir auch Frieden im Sinn von, eben, Gott ist Gott, wir sind Menschen und du sagst so schön, du willst es umarmen oder? Ja. Und vertrauen und dort nicht alles wollen verstehen.
Ja. Also ich würde schon gerne, aber ich schaffe es bis heute nicht gelungen.
Genau. Und ich glaube, wenn wir jetzt in die nächste Frage gehen, geht es auch in die gleiche Richtung, das Thema Leid. Oder? Ja. Du redest von einem guten Gott, du bist überzeugt, es ist ein guter Gott, du hast schon deine dies so geschrieben, oder? Ja. Promoviert. Wie kann man denn das Leid erklären, wo wir auch heute ganz, ganz offensichtlich begegnen? Das Leid, das unerklärte Leid, Leute, die nichts dafür können, oder? Ja, Naturkatastrophe und kleine Kinder, so die Sachen, oder? Ja. Wie kann man das einordnen?
Ja, das ist wieder eine Frage, man könnte mehrere Podcasts von mir darüber machen wahrscheinlich. Aber das ist eigentlich schon eine wichtige Unterscheidung, hast du schon angetönt, zwischen Naturkatastrophen, also sogenanntes natürliches Leid, und auch menschlicher Katastrophen, moralisches Leid. Und dort würde ich zuerst mal dafür plädieren, schaue mal genauer her, oder? Weil ich sehe in sehr vielen Fällen, sind wir selber für das Leid verantwortlich. Es muss keine Kriege geben. Gott hat nie gesagt, schlägt nach Kriegen ein. Das ist nicht der Punkt. Oder? Also ganz, ganz viel Leid, wo in der Welt herrscht, ist schlichtweg hausgemacht, Menschen gemacht. Da sind wir verantwortlich dafür. Das wäre nicht so gedacht gewesen. Und das ist auch das grandiose Hoffnungsbild vom Neuen Testament. Es wird einmal eine Welt geben, was nicht mehr so ist.
Ja, ja.
Das ist überaus tröstlich, schon hier und jetzt. Mhm. Aber dann gibt es natürlich eben Naturkatastrophen, Erdbeben, Tsunamis, solche Sachen passieren, wo wirklich niemand etwas dafür kann. Mindestens nicht direkt.
Genau.
Vielleicht indirekt. Das wissen wir nicht so sicher. Wie ist die Schöpfung am Anfang?
Ja, ja.
Wie wird sie mal wieder sein? Ich bin ziemlich sicher, dass in der ewigen Welt von Gott keine Tsunamis mehr wird geben. Oder wenn, dann brauchen wir sie zum Bauernritt, oder? Aber das ist eine Welt jenseits vom Leid, ja, ja. Jenseits von Tränen, von Abschied und so. Das ist grandios, absolute grandiose Auferstehungshoffnung. Und die Unterscheidung ist schon mal wichtig. Das tut schon mal manchmal relativieren. Und trotzdem bleibt natürlich eine kritische Masse an Leid, die es eigentlich nicht geben darf in dieser Welt, wenn Gott gut ist. Also, ich sage es ein bisschen plakativ, aber es geht echt zurück bis zum Epikur, also griechischer Philosoph, vorchristlich. Später hat es der Leibniz gesagt und andere. Wir nennen das Problem von Theodizee. Wie kann man den Glauben an den Gott rechtfertigen im Zusammenhang mit unserer Welt? Und die Situation ist die, Gott ist erstens allmächtig, das heisst, er kann machen, was er will. Gott ist zweitens liebend, das heisst, er will, dass es uns gut geht. Und wo er allmächtig ist und liebend ist, macht er auch, dass es uns gut geht. Jetzt geht es uns aber nicht gut. Außer ist Gott entweder nicht allmächtig oder nicht liebend oder ist nicht Gott. Das ist das Problem.
Ja.
Und das ist ein gewaltiges Problem. Das ist natürlich wirklich so. Und da gibt es verschiedenste Lösungsansätze auf einer philosophisch-theologischen Ebene. Und da kann man diskutieren, das ist gar keine Frage. Und die sind auch sehr hilfreich, für das Ganze zu erklären. Aber es erklärt niemals, und das ist mir wichtig, niemals das Leid im Leben von einem einzelnen Menschen. Mhm. Ich habe nie das Recht, einem Menschen zu erklären, warum das da leidet.
Ja.
Das Buch Hiob ist ein grandioses Beispiel. Der Hiob hat alles verloren, leidet sich zu Tod. Und dann kommen zuerst die drei Freunde und sitzen eine Woche lang mit ihm im Dreck und in der Asche und sagen kein Wort. Das war die beste pastoral-theologische Phase, die ich hatte. Dort sind sie wirklich Seelsorge, sie mal einfach mitleiden, nicht erklären. Und dann sind so Disputationen losgegangen. Hoch interessant, kann man unglaublich viel lernen. Aber sie haben ihm sein Leid erklären. Und das war für ihn nicht hilfreich. Dort war ich sehr zurückhaltend.
Ja.
Aber es gibt auf eine Art der Meta-Ebene, gibt es natürlich Lösungsansätze für das Problem. Kennen wird ganz überzeugend sein, aber vielleicht das kumulative Gewicht von diesen verschiedenen Ansätzen kann man schon wegweisend sagen, wie man denken zu diesem Thema. Aber ich weiß nicht, ob das noch... Wir können das gerne noch kurz aufnehmen, aber es braucht einen Moment.
Ich glaube, ich würde gerne zu der nächsten Frage gehen oder ein bisschen weitergehen. Wir bleiben ein bisschen in dem Ganzen drin. Ja. Und zwar hat jemand gefragt, du hast schon angetönt, mal vor einer Zeit in dieser Folge, die Person hat den Eindruck, der Gott im ersten Teil, im Alten Testament, ist so der zornige Gott.
Ja.
Und dann begegnet uns Jesus im Neuen Testament, so die liebende Seite von Gott. Und die Person hat Mühe, das irgendwie zusammenzubringen.
Ja.
Kannst du das nachvollziehen?
Absolut. Einerseits völlig nachvollziehen und andererseits denken, ja, wir müssen da genauer heranschauen. Oder? Also Gott im Alten Testament zornig, ja. Aber im Neuen Testament hat der Vater seinen Sohn geopfert für die Sünde dieser Welt. Also hat das nicht auch mit Zorn etwas zu tun? Gott ist nicht so, dass Gott im Neuen Testament der liebende Gott wäre und einfach aus Liebe ist Jesus ins Kreuz gegangen. Im Gegenteil, ich glaube, die Liebe, das Kreuz, ist der Ort, wo sozusagen Gottes Zorn über die Schuld, über die Sünde, über das Elend von dieser Welt und seine Liebe zusammenkommen, oder? Und Liebe ist sozusagen, oder der Zorn ist der Brennstoff von der Liebe. Wenn Gott am Kreuz nicht oder Zorn in Gott wäre, hätte es das Kreuz nie gegeben. Aber gleichzeitig, also Gott hat sozusagen seinen Zorn besänftigt mit seiner Liebe, könnte man sagen.
Ja.
Also im Alten und Neuen Testament ist Gott genau der gleiche. Das ist kein Widerspruch, im Gegenteil, es ergänzt sich.
Genau, aber das Ergänzen, das Kongruente,
ja.
Oder? Das ist wie das Puzzleteil,
ja.
Oder?
Ja.
Das passt haben, das hat passt. Mir mal geholfen, so das Bild von dem Kongruenten.
Ja.
Es macht nicht ein bisschen Gump, aber wenn wir ans Ende der Bibel, aber ans Ende von unserem Leben hier auf der Erde denken, kommen die Fragen, die dir Zuhörerinnen und Zuhörer gestellt habt, oder auch Followerinnen und Follower, und zwar das Thema von Himmel und Hölle, so das Endgericht.
Ja.
Kommen Menschen, die zum Zeitpunkt von ihrem lieblichen Tod hier auf der Welt, die nicht an Gott glauben oder an einen anderen Gott von einer anderen Religion glauben, wird er verdammt, kommt er in eine Hölle?
Mm. Das weiß ich nicht. Die Frage kann ich so nicht beantworten, ich bin nicht Gott.
Ja.
Was ich weiß, ist, dass Gott gut ist und gerecht. Also man kann die Frage weiter noch ein bisschen weiter öffnen. Oder was ist mit einem Neandertaler, der vor 30'000 Jahren gelebt hat? Der hat nicht einmal eine Chance gehabt, an einen Gott zu glauben, wo sich Jahwe nennt, also der jüdische Gott, der christliche Gott. Keine Vorstellung von dem. Die Neandertaler haben etwas geglaubt. Menschen sind immer religiöse Wesen. Das kann man daran belegen, dass bei den frühesten archäologischen Funden, die man hat, wo Menschen, andere Menschen beerdigt haben, sind es immer Beerdigungen im Sinne von, da kommt nachher etwas. Also wir sind per se religiös. Es gibt kein Menschen sind immer religiös, irgendwie offen. Es steht übrigens auch in der Bibel, dass Gott uns die Ewigkeit ins Herz gelegt hat. Also Menschen sind grundsätzlich religiös, in dem Sinne so. Ja. Ob das letzte Wort ist, weiss, das kann ich so nicht sagen. Aber ganz sicher ist, dass Gott gut und gerecht ist und darum dafür wird sorgen, dass jeder Mensch, der während seinem Leben hier nicht die Chance hatte, sich irgendwie intelligent für oder gegen Gott zu entscheiden, der wird auf jeden Fall irgendeiner Form von Gott gerecht beurteilt werden. Ja. Im Sinne von, nach Römer 1 kann man vielleicht sagen, dass hier ist ein wichtiges Kapitel zum Thema natürliche Gotteserkenntnis, im Sinne von, dass man Gott sehr wohl erkennen kann, in der Schöpfung zum Beispiel, im Alltag, im Gewissen. Da gibt es Möglichkeiten. Ich bin überzeugt, Gott wird gerecht urteilen. Mhm. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Aber es ist nicht meine Aufgabe zu entscheiden, irgendein buddhistisches Kind, das in Nordindien geboren wurde, das vielleicht nie die Chance hat, Jesus auch nur mal aus der Ferne zu begegnen. Ich bin überzeugt, Gott wird so ein Kind gerecht beurteilen.
Mhm.
Und liebevoll.
Genau. Ich kann die Fragen verstehen, oder? Wenn man Freunde, Freundinnen hat, vielleicht von einer anderen Religion stammend oder nichts mit dem Glauben will zu tun haben, das beschäftigt einem ja schon, oder?
Natürlich.
Und vielleicht auch, wenn man schon Leute verloren hat, die gestorben sind, die Frage, kann man sich nach dem Tod, wie wir das hier kennen, kann man sich dann immer noch für Gott entscheiden?
Ja, ja. Es gibt Texte im Neuen Testament, vor allem einen, 1. Petrus 3, wo man in der, also 1. Petrus 3, 18 bis 22 ist, glaube ich. Aber es ist ein unglaublich komplizierter Text, wo beschrieben wird, dass Jesus, nachdem er gestorben ist, sozusagen, wir nennen das die Höllenfahrt von Christus. Er ist in die Hölle gegangen und hat hier predigt. Und der Text, wenn man genau liest, ist leider häufig so, von erst Blick, voilà, Jesus ist in die Hölle gegangen, hat hier predigt, die kommen alle zum Glauben und gut ist, oder? Ganz einfach ist es leider nicht. Wenn man den Text genauer liest, wirft er mehr Fragen auf, als er beantwortet. Es heisst, dass Jesus tatsächlich nach dem Sterben irgendwo hergegangen ist, das heisst, dort ins Gefängnis. Und er hat dort irgendjemandem irgendetwas verkündigt. Das heisst noch nicht einmal ganz sicher, was er verkündigt hat. Dort war schon nicht klar, ob das Menschen sind. Aber die aus meiner Sicht, aus heutiger Optik, wahrscheinlichste Deutung ist die, dass Christus tatsächlich zu Menschen gegangen ist, die bereits gestorben waren zu seiner Zeit und ihnen das Evangelium verkündigt hat. Ich würde es im Moment so deuten, im Bewusstsein, dass es viele Fragen offen lässt.
Ja, ja.
Und das wiederum würde dann heissen, dass die Menschen, die ja keine Chance hatten, die sie ja vor Jesus gelebt haben, dass die, wenn die nach sozusagen Postmortem, also nachdem, dass sie gestorben sind, sie noch eine Möglichkeit hätten, hat die jetzt, wenn man das weiter logisch denkt, grosses Vertrauen darauf, dass Jesus die Möglichkeit auch heute noch anderen Menschen gibt.
Mhm.
Aber es ist ein Stück weit spekulativ.
Ja,
es ist eine sehr dünne Textbasis.
Ja, ja.
Wenn es geht, würde ich mich hier entscheiden.
Ja, genau.
Das ist eine sichere Seite. Genau.
Super. Jetzt so ein bisschen, das ist eine Frage, die gestellt wurde, aber wo in mir auch rumschlummert. So der exklusive Gedanke von dem christlichen Glauben, von dem Gott vor Bibel. Oder? Es heisst, die Passagen, Johannes 14, 6, mit dem Weg, oder? Dass Jesus der einzige Weg ist. Weiß nicht, schon schwierig zu beantworten, aber wie denkst du darüber? Oder wie exklusiv ist das Christentum? Oder?
Ja.
Genau, im gleichen Bereich, oder? Für die Frage.
Ja, das ist völlig klar. Also Johannes 14,6, Apostelgeschichte 4, gibt es auch noch so einen Text, wo völlig klar ist, an Christus vorbei gibt es letztlich keine wahre Gotteserkenntnis.
Mhm.
Wenn es heisst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, das mit dem kann man gut leben, oder?
Mhm.
Da würden viele Kolleginnen von mir und Kollegen sagen, ja, Amen. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Dann kommen sie die Bibel über, oder?
Genau.
Das ist der Punkt, was darum geht. Ich glaube, das ist absolut richtig, was dort steht. Das stimmt. An Christus vorbei kann man nicht zum Vater kommen. Aber was heisst das?
Mhm.
ich bin weit davon entfernt, dass ich mich quasi muss klassisch bekehren muss. Ich glaube sowieso nicht, dass sich irgendwann irgendjemand bekehrt. Es ist immer Gott, der uns sozusagen zu sich ruft. Ich stehe nicht am Morgen auf, heute will ich mich mal bekehren. Das ist immer, Gott geht immer voraus. Es ist immer er, der sich uns offenbart. Und dort habe ich enormes grosses Vertrauen, dass Gott sich in Christus in allen Kulturen, auf jeder denkbaren Welt immer wieder neu offenbaren kann. Es gibt ja ganz viele Berichte, vor allem in der islamischen Welt, dass Menschen, die im Islam gross geworden sind, dass sich Christus innen offenbart, in irgendwelchen kulturellen Kreisen, die uns fremd sind. Ich habe grösstes Vertrauen darauf, dass Jesus x hunderte und tausende Wege findet, sich selber anderen Menschen zu offenbaren. Außerhalb von dem, was wir jetzt christlich würden vielleicht sagen, so muss es laufen. Da habe ich grosses Vertrauen. Aber Christ werden, Zugang zum Vater finden, ganz an Christus vorbei, halt theologisch für fast undenkbar, weil Christus ist der Weg, in dem Sinn so. Und das hat etwas Exklusives, das ist so. Das ist das, was ich in einem früheren Podcast gesagt habe, im Sinne von, ich darf sehr wohl einen klaren Standpunkt einnehmen, aber muss mir auch bewusst sein, andere ist anders und ich würde mich gerne auf die Diskussion einlassen.
Genau.
Aber keinen Standpunkt mehr haben, ist leider auch nicht hilfreich. Ja. Ist auch nicht, ja. Aber also, ganz konkret, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass ich mir vorstellen kann, dass Jesus selbstverständlich Leute aus dem Shintoismus, aus dem Buddhismus, aus dem Hinduismus, dass er sich ihnen offenbart und dass die aus ihrer Religion heraus genauso den Weg zum Vater über Christus finden können.
Ja, ja. Stark. Thema vom ist der Pleonasmus, hast du mir erklärt. Freier Wille.
Ah, also ja, genau.
Oder freier Wille. Wille ist immer frei, hast du gesagt. Ja. Habe ich auch etwas gelernt. Aber dort ist schon gleich, es gibt Passagen in der Heiligen Schrift, in der Bibel, wo heisst, dass es sozusagen wie ein Buch gibt, wo alle Namen schon eingetragen sind, von denen, die errettet werden oder gerettet werden. Ja. Das ist also eine Frage, die ist gefallen. Haben wir überhaupt einen Willen, sich für Gott zu entscheiden, für Jesus zu entscheiden, oder ist es alles vorbestimmt?
Ja, das ist eine von den, also heute ist eine schwierige Frage. Jetzt ist auch die nächste häufig gestellte Frage, also eine schwierige Frage von der sogenannten Prädestination. Und da gibt es zwei Ausformungen. Die einen Theologen oder Theologinnen, die sagen, Gott hat Menschen geschaffen und sie prädestiniert, also vorherbestimmt, für gerettet zu werden. Mit dem können die meisten gut leben. Oder? Also, dass Gott Menschen schafft und er retten ist, das ist mit dem Amen. Oder? Wenn man aber weiterdenkt, das hat es auch gegeben. Galvin ist ein berühmtes Beispiel dafür, wo er gesagt hat, wenn Gott Menschen schafft, für sie zu retten, aber nicht alle gerettet werden, dann hat er mit anderen Worten logischerweise Menschen geschafft, für dass sie verloren gehen. Und dort hat ich meine ganz grossen Fragezeichen. Das nennt man doppelte Prädestinationslehre. Ja. Ich glaube nicht, dass die biblisch haltbar ist, obwohl es natürlich Texte gibt. Der Calvin hat das nicht aus der Luft gegriffen. Also, es gibt Texte im Römerbrief und so, wo man in die Richtung deuten kann. Es gibt aber auch Texte, die völlig klar sagen, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Pastoralbriefe zum Beispiel. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist eine völlig klare Aussage. Christus ist zur Rettung der gesamten Welt, vom gesamten Universum, von jedem Menschen gestorben. Nicht nur für einen Teil. Abgesehen davon hat man sich auch fragen, was ist das eigentlich für ein Sieg, den Gott errungen hat, wenn er 98% von Menschheit Bach abgeht, oder? Das ist ein Pyrrhus-Sieg. Das war ja wirklich sehr seltsam. Ich bin überzeugt, Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ich weiss, dass es Texte gibt, die davon reden, wo man so deuten kann, dass das nicht der Fall ist und dass eben Menschen verloren gehen. Ich persönlich glaube nicht, dass Gott Menschen geschaffen hat, um sie verloren zu gehen, sondern um sie zu retten. Grundsätzlich. Ja. Und obwohl ich weiss, dass es Texte gibt, die das in Frage stellen, das wäre für mich ein hermeneutisches Prinzip. Ich nehme die klaren Texte und versuche, Licht zu werfen auf die unklaren und nicht umgekehrt. Also das, was ich glaube, als richtig erkannt habe, als Wegweiser zu nehmen für die Deutung von diesen Texten, die ich noch nicht so ganz verstehe. Und die sind auch sehr umstritten.
Genau.
Also es ist nicht so, dass wir zwei jetzt heute das erste Mal darüber nachdenken.
Das, das ist ein gutes Bild. Mir hat auch mal jemand gesagt, dass mir auch geblieben, ein Puzzle fährst du auch nicht beim Himmel an.
Ja.
Und machst mal den Rand, voilà. Oder? Und dann gibt sich dann plötzlich Antworten, genau. Oder dann findest du plötzlich noch Teile, die passen.
Genau. Ja. Und in dem Zusammenhang wegen dem freien Willen, wir haben Willen. Also wir können uns für oder gegen Gott entscheiden. Sonst wäre die ganz übliche Farce. Also wenn Gott will, dass wir, also ich kann es noch ein bisschen plakativ sagen, selbst Gott kann mich nicht zwingen, ihn zu lieben.
Ja.
Weil wenn er mich zwingen will, weil es nicht mehr Liebe ist, ist es eben zu lang. Genau. Ich kann mich, da Liebe nicht gezwungen wäre, ich kann mich Frau nicht zwingen, mich zu lieben. Oder? Das geht nicht. Sie hat sich freiwillig für mich entschieden und ich mich für sie. Das heisst also, wir müssen Willen haben. Sonst können wir uns gar nicht für Gott entscheiden. Das schließt sich gegenseitig aus. Und die Möglichkeit hat Gott uns geschenkt. Das macht uns würdig ihm gegenüber. Vielleicht als einzige im Wesen, im Universum. Wir können uns frei für oder gegen entscheiden. Eine größere Würdigung kann ich mir vorhin vorstellen.
Ja, genau. Jetzt haben wir ziemlich einen Weg gemacht, oder? Wir haben den ersten Teil angefangen, Altes Testament, beim Endgericht, Himmel und Hölle, Offenbarung gelandet. Vielleicht zusammenfassend als Abschlussfrage, Stefan. Was ist für dich, wie würdest du das formulieren? Was ist die Kernbotschaft, die Hauptaussage von dieser Bibel?
Ja.
Das ist eine schwierige Frage heute.
Ja. Ich würde sagen, das Evangelium ist die gute Botschaft davon, dass Gott in Christus auf dieser Welt König geworden ist und dabei ist, sein Königreich aufzurichten. Und irgendwann wird das Königreich vollendet sein. Und wir sind eingeladen, Teil dieser Geschichte zu werden. Das ist das gesamte Epos, das die Bibel uns malt. Die Bibel ist eine grandiose Einladung, Teil von Gottes Familie zu werden, also am Tisch zu sitzen und zu feiern. Ja.
Sehr schönes Bild. Darf man im Zug, ich weiß nicht, ob du das mal gesagt hast, aber das habe ich mal gehört. Gott schreibt eine wunderbare Geschichte mit der Menschheit, ist voll dran, ist wie ein rollender Zug und wir sind eingeladen, auf den Zug aufzuspringen. Ja, ja. Aber er rollt weiter. Also, ja, ja. Er wartet nicht auf uns, wie gesagt. Oder? Es ist eine Einladung, an den Tisch zu hocken oder auf den Zug aufzuspringen. Ja. Und ich finde es so genial, vor allem, wenn wir wirklich dem vertrauen, dass da wirklich eine wunderbare Geschichte am Schreiben ist. Also, da eine wunderbare Geschichte am Schreiben ist, das ist ein Privileg, ein Vorrecht, von dort aufzuspringen und an den Tisch zu hocken.
Ja. Und das letzte Bild von der Bibel ist das Bild von einem Hochzeitsfest. Das grandioseste Fest, das man sich denken kann im Leben eines Menschen, ist eine Hochzeit. Oder? Das ist das Ziel, das
man ohne Abend, oder?
Genau. Ein Hochzeitsfest ohne Abend.
Ja. Wow. Hey, ich glaube, so gegen das Ende zu zielen mit diesen Bildern, mit diesen Metaphern, ist schön. Wieder mal sehr lehrig, spannend war, Stefan. Eben, schwierige Frage. Und das beruhigt mich auch zu wissen, dass eben auch du, wo das studiert hat, wo der sich. Das ist dein Beruf, du setzt dich mit dieser Bibel auseinander, oder? So oder gewisse Sachen hast, die du echt nicht erklären kannst.
Absolut,
wo du aber dann nicht sagst, okay, der verliert das Buch an Glaubwürdigkeit, sondern ich umarme es, er ist recht, oder? Ich umarme es und ich will vertrauen, dass das wirklich das Wort Gottes ist, wo wir Jesus begegnen kann. Das finde ich mega schön und glaube, das kann ich ja heute nach 3 Podcasts sagen, ich habe dich nicht gut kennt, Stefan, aber jetzt im Gespräch mit dir, was ich schätze, ist wirklich so die Liebe einerseits zu Jesus. Du liebst Jesus, du liebst aber auch die Bibel und bist dir nicht schade, oder Verstand zu brauchen. Oder? Mhm. Du sagst selber, wir sind mit einem Verstand geschaffen worden. Ja. Ich finde das mega faszinierend bei dir, wie du das rein kannst handeln. Einerseits das Vertrauen, andererseits den Verstand auch zu brauchen. Mhm. Und darum, ich habe es geliebt. Der Podcast war für mich, kann ich sagen. Cool. Ich bin froh, wenn andere auch ermutigt werden. Aber ich habe es geliebt, mit dir auszutauschen. Und ich würde gerne so zum Abschluss noch so ein paar Abschlussgedanken einfach so in den Raum werfen. Vielleicht willst du etwas dazu sagen, vielleicht nicht. Aber so ein bisschen Abschlussgedanken, die ich immer gemacht habe, jetzt im Hinblick auf das Thema die Bibel kritisch hinterfragt. So ein bisschen als Schluss. Und du hast es auch immer wieder gesagt, du hast vorhin gesagt, wo wir die Bibel zusammengefasst haben, so das Evangelium, die frohe Botschaft von der Errettung durch Jesus, von dem Zugang zu Gott durch Jesus. Das ist ja schon der Kern. Und die ganze Bibel von A bis Z in diesem Kontext auch in zu verstehen oder zu lesen. Ich glaube, das ist mir ein Anliegen, dass man sagt, in der ganzen Bibel, schon im Alten Testament, wird auf Jesus hergewiesen. Oder? Ja. Und so, dass man das nicht außer Acht lässt, die frohe Botschaft, die Errettung durch Jesus, das im Zentrum zu haben, auch wenn man schwierige Texte liest im ersten Teil, wenn man komplizierte Sachen liest, in Offenbarung, wenn Paulus Sachen sagt, die man nicht verstehen kann, so ein bisschen das Festheben an dem Evangelium, das ist mir so ein Anliegen. Was nimmst du dort noch?
Ja, absolut. Also grundsätzlich, dass die Bibel zu lesen im Sinne von, ich würde gerne dem Sohn von Gott begegnen, dann wird das auch passieren. Ja. Und das, was ich im Moment noch nicht verstehe, versuche ich eben zu umarmen. Oder? Ja. Das ist doch vielleicht schon noch, gerade jetzt als Theologe wieder geredet, der Glaube geht für mich niemals am Verstand vorbei, aber eigentlich immer über den Verstand aus. Ja. Und mit dem müssen wir leben, das ist so.
Genau. Und etwas weiteres. Ich habe es vorhin schon angedeutet, wenn ich rational mit meinem Kopf, mit meinem Verstand etwas nicht verstehen kann, was jetzt in dieser Bibel steht, dass es für mich nicht der Grund ist, zum Bibel in die Ecke zu schmeißen, zu sagen, das ist ein altes Brot, das ist von gestern, sondern dass man dort auch wirklich eben darauf vertraut und sagt, hey, das verstehe ich nicht, aber ich mache mal weiter am anderen Teil des Puzzles. Und ja, ja, warten, vielleicht wird mir das irgendwann mal offenbart, dann bekomme ich Antwort auf das und auf jenes. Aber das Nichtverstandene, das Schwierige, das, was man denkt, das ist ja völlig, dass es nicht der Grund ist, zum Bibel in die Decke zu schmeißen.
Im Gegenteil, es ist der Grund, mehr danach zu fragen.
Genau.
Also ich will es noch besser verstehen, genau. Ich versuche noch mehr mit zu investieren, wie du das mit dem Bild vom Puzzle, ich setze die Teile zusammen, die ich kenne, wo vielleicht gibt es auch eine Lösung für die ich nicht kenne.
Genau. Ich komme mehr aus der wissenschaftlichen Ecke und auch dort ist es absurd zu denken, wenn man etwas nicht versteht, dass man es für unglaubwürdig oder nicht relevant oder falsch wird stempeln. Ich meine, dort ist extrem viel gegangen in den letzten Jahrhunderten und hat man Sachen erkannt, die man vorher nie gedacht hat. Oder, glaub, das ist auch mein Wunsch, so ein bisschen im Umgang mit der Bibel, oder? Dort dran zu bleiben, zu forschen und nicht echt das Gefühl haben, ich lese es einmal und dann kommen wir nicht raus. Lassen wir es sein, oder?
Ja.
Meine, die Wissenschaft hat enorme Sprünge gemacht, weil Leute dort sind wirklich sie festgeblieben, geforscht, sie dran geblieben, haben sich eingeknäulet. Und das ist so ein bisschen mein Wunsch.
Ja.
Was ich immer auch sagen muss, dass bin ich noch weiter davon entfernt. Ich will noch viel mehr den Biss haben, wirklich dort das Verständnis zu bekommen. Und da finde ich so Gespräche, wie es mit dir bringen, mit dort einen Schritt weiter.
Also ich kann das vielleicht vergleichen mit dem Schachspielen, das ist eines meiner Hobby.
Ja.
Ich habe am Anfang immer alles verloren, jede Partei, oder eine Partie, die ich nicht können habe. Die Regeln kennt du viel mehr nicht. Und dann hat mich das echt motiviert, jetzt lernst Schachspielen. Jetzt lese ich mal das Buch. Jetzt mittlerweile verliere ich nicht mehr jede Partie. Von dem her, das macht auch Freude. Es kommt eine Faszination auf dem Spiel. Ja. Unbedingt dranbleiben.
Und das ist schon etwas, das begegnet uns überall im Sport, sonst Instrumente, oder? Es ist einfach, am Anfang ist es vielleicht ein bisschen harzig, aber je länger man da drinnen ist, desto mehr Freude kommt auf, weil man immer mehr versteht, immer mehr auch kann den Zusammenhang verstehen. Ja. Es gibt einen Vers, 1. Korinther 13, 9, den ich auch da noch mitteilen mit euch. Meine Erkenntnis ist Stückwerk. Und das finde ich verkörperst du. Oder? Du brauchst deinen Verstand, aber du sagst ganz klar, Gott ist über meinem Verstand.
Ja, definitiv.
Oder, ich habe nicht das Gefühl, ich könnte ihn über etwas jetzt urteilen. Das kann nur Gott. Oder? Das finde ich verkörperst du mega schön. Das ist mir das Anliegen. Auch für mich selber, dass ich nicht das Gefühl habe, ich als Mensch, Davis Murray, 28, im 2020 am Leben, könnte jetzt dort Aussagen machen über das und das. Schlussendlich, ist mir das nicht, kann ich das nicht, oder?
Das ist so.
Ja. Das Stückweise, ich kann nicht alles verstehen. Heisst nicht, dass man nicht so weiter wollen verstehen, mehr wollen verstehen, aber dass man so kann stehen und sagen, ich bin Mensch und ich lasse Gott Gott sein, Gott ist über meinem Verstand, oder?
Das ist gut gesagt, ich bin heute weiter von entfernt, alles wollen zu verstehen.
Genau.
Manchmal muss man einfach auch stehen. Und auch entspannt weitergehen. Ja,
genau. Etwas, was mich seit Monaten jetzt begleitet, ist der Vers aus der Sprüche 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Und Erkenntnis, kannst du vielleicht besser sagen, hat etwas mit Intimität, oder?
Ja, genau. Ja.
Zu erkennen.
Ja.
Und Indien, wieso nicht? Ich kann jetzt für mich, vielleicht auch ein bisschen für meine Generation reden. Also, das ist nicht mehr populär, die Furcht vom Herrn, von Gott, oder? Und kannst du dir vielleicht etwas... Ich habe dort auch jetzt vieles gelernt und gelesen und so. Wie verstehst du die Furcht vom Herrn?
Also sicher nicht Angst vor Gott, sondern Ehrfurcht.
Ja.
Er ist eben mehr als der Daddy. Ja. Er ist auch mehr als einfach nur ein guter Kumpel oder der beste Freund und so. Es steht auch nie in der Bibel, dass Jesus unser Freund sei. Auch nicht in Johannes 15, für die, was ich jetzt nachschlagen will. Dort heisst, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Er ist der Gebieter, der Herr. Und das tut mir die Grundhaltung. Oder? Dass ich habe, für mich ist Gott in erster Linie natürlich der liebende Vater, der gute Vater, aber er ist auch der König. Mhm. Und die Mischung zwischen liebender, guter Vater und absolut würdiger, arbeitungswerter König, das ist für mich eine gute Zusammenfassung für das, was Ehrfurcht Gott gegenüber beinhaltet. So wie muss ich uns gegenüber, meiner Frau, mir gegenüber oder uns behandeln, ich fühle mich von unseren Kindern respektiert und geliebt. Vielleicht ist es so.
Genau. Hat mir aber gesagt, es ist, wenn du auf einem 10-Meter Sprungturm bist und runterschaust, was macht etwas mit dir? Oder? Es ist nicht die Angst, die ich starre und Todesangst, sondern es ist wirklich so ein bisschen, es ist grösser als ich und es macht etwas mit mir. Oder? Und ich glaube, der Vers, wenn nicht den du nicht so für mich auslegen, oder? Anfang vor Erkenntnis, wenn ich es verstanden habe, wer Gott ist und wer ich bin, dann hilft mir das, in die Intimität zu kommen mit ihm, oder? In das Persönliche, in das Nähe, oder? Dass er auch mir kann begegnen kann, wenn ich sein Wort lese, oder die Bibel lese, oder wenn ich in Gebetszeiten gehe. So ein bisschen die Relation, oder? Gott und Mensch, wir sind nicht auf einer Höhe, oder? So ein bisschen
Ja, absolut.
Das versuche ich immer. Ja.
Das Bild vom Sprungturm ist genial. Das fällt mir jetzt gerade auf. Ich bin als Teenager selber mal dort oben gestanden.
Ja.
Ich weiß noch genau, wie das fühlt. Schwache Beine, Schweißausbrüche. Alle Leute schauen zu. Ja. Das ist grauenhaft. Ja. Und dann lässt du irgendwann in die Liebe von Gott hineinfallen.
Genau
das ist der Punkt.
Ja.
Das ist einfach von Gott. Ja. Aus einer Innerlichkeit. Also, Gott ist so viel grösser, so viel gewaltiger, so unendlich Respekt einflößt. Mhm. Und dann lässt du los und gehst in Gottes Liebe rein.
Genau.
Das ist cool. Super Bild.
Schön, wir haben mega viel geredet über Gott, über die Bibel.
Ja.
Ich finde es mega wichtig, das habe ich mega gerne. Ich glaube, du hast auch Gott unseren Verstand gegeben und geschenkt. Oder? Ich möchte dir wirklich noch mal sagen, was wir jetzt hier gesagt haben, das soll geprüft werden von euch, alle liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die das gehört haben, prüft das, deutet das in Gesprächen mit anderen Menschen, die vielleicht auch in diesem Glauben schon weiter sind als dir, mit euren Eltern, mit euren Jugendpastoren, Pfarrer, was auch immer. Du das diskutieren, das besprechen. Es ist unser Anliegen, dass ihr dort für euch das Gute rausnehmt und mit dem, wo ihr nichts anfangen könnt, dass ihr das auch dürft lassen. Dass wir dort auch alle zusammen mündig werden. Einen Glauben können entwickeln, der mündig ist, wo wir das Gute können nehmen und das andere können lassen. Das ist unser Anliegen, das ist mir das Anliegen. Auch das Bless Bern. Es war mir wirklich eine Ehre, eine Freude, gerade mit dem Stefan Wenger über das zu reden. Über die Themen zur Bibel, auch die kritischen Sachen. Und jetzt komme ich wirklich zu meinem letzten Satz von den Abschlussgedanken. Wir haben viel über Gott geredet. Mein Wunsch für mich selber und auch für euch da draußen ist, dass wir auch lernen, oder auch mit Gott zu reden. Nicht nur über ihn zu reden, über die Bibel zu reden, wenn er mit dabei ist, sondern dass wir auch mit ihm reden, mit ihm im Dialog sind.
Mhm.
Und das ist eine Einladung, die er uns macht, die er uns so verheißen hat, dass wir dürfen zu ihm kommen. Wir sind seine Kinder und wir dürfen unsere Zeit nehmen, wir dürfen unsere Zeit im Gebet, das heisst mit Gott kommunizieren, mit Gott reden, wir dürfen in seinem Wort lesen und er uns dort, wo er uns dort begegnen kann. Und das ist wirklich mein Wunsch für mich, für euch, dass wir dort regelmässig, täglich in den Dialog, in den Kontakt treten können, mit dem himmlischen Vater, der die riesen Menschheitsgeschichte, der Epos am Schreiben ist, der so gewaltig ist. Das ist mein Wunsch. Und mit dem möchte ich den Podcast, die Serie, beenden. Ich bedanke mich nochmal herzlich, Stefan, bei dir.
Sehr gerne.
Deine Zeit. Es war eine Freude, von deinem Wissen zu lernen. Merci vielmals.
Sehr gerne.
Und ja, in dem Fall wünsche ich euch alles Gute. Wir sind gespannt, ob das mit dem Podcast, ob das etwas war, wie ihr das erlebt habt, wenn ihr das Gefühl habt, hey, das ist ein super Format, macht das weiter. Gebt uns das Feedback, gebt uns Rückmeldungen, wir würden uns freuen, sagt uns auch, was wir besser machen können, was wir anders machen können. Wir würden uns wirklich freuen. Wir würden uns auch freuen, wenn ihr das teilen würdet, die Podcast. Wir würden wirklich mit dem Menschen ermutigen. Das ist unser Herzensanliegen, dass wir Menschen ermutigen können. Wir wollen nicht verunsichern, wir wollen ermutigen. Und von dem her teilt das, wenn ich das gefallen hat, wenn ich das ermutigt hat. Und dann sind wir gespannt, wie die ganze Geschichte weitergeht mit dem Bless Bern. Wir wünschen euch wirklich auch als ganzes Team viel Kraft in dieser Zeit, der herausfordernden Zeit. Und man hört sich bald. Macht's gut. Ade miteinander.